Deutschlandfunk. Der Tag.
Es war Ende März, da wirkte der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki vor seinem Gerichtstermin ziemlich locker.
Ja, weil ich froh bin, heute hier zu sein und Gelegenheit zu haben, zu erklären, weshalb ich die Bild-Zeitung verklagt habe, die über mich Falsches berichtet hat.
Tja, und jetzt fragt man sich, wie groß muss eigentlich die Hybris dieses Mannes sein, wenn sich der Verdacht der Kölner Staatsanwaltschaft bestätigt. Eine wissentliche, unter Eid abgegebene Falschaussage von ihm in diesem Prozess gegen die Bild. Heute hat es deswegen Hausdurchsuchungen gegeben. Wir ordnen das ein. Und auch das zweite Thema fällt in den Bereich Großkopferte im Konflikt mit der Justiz. Der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler und weitere Manager sind heute zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. War das jetzt der Schlusspunkt in der Diesel-Affäre? Klären wir auch gleich. In der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 27. Juni 2023. Ich bin Philipp May. Hi! Im Erzbistum Köln gab es heute Besuch, der nicht alle Tage vor der Tür steht. Es klingeln gegen 8 Uhr heute Morgen Polizistinnen und Polizisten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Köln. Es geht um Ermittlungen gegen den Kölner Kardinal Wölki, dem vorgeworfen wird, vor Gericht Ende März vorsätzlich nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Meineid nennt man das, und das ist eine Straftat. 30 Beamtinnen und Beamte waren beteiligt an insgesamt 6 Orten. In Köln, im bischöflichen Generalvikariat, hat Wölki sogar selbst die Tür geöffnet. Meine Kollegin Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft verfolgt seit Jahren die Vorgänge im Erzbistum Köln. Kundige Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts oder unseres Programms wissen das. Christiane, Ausgangspunkt dieser Ermittlung ist eine Aussage von Wölki in einem Verfahren gegen die Bild-Zeitung, dass Wölki bzw. das Erzbistum ja gewonnen hat. Worum ging es da?
Da ging es darum, dass Bild nicht mehr behaupten sollte, dass Wölki im Jahre 2017 einen Priester befördert hat, in Kenntnis dessen, was an Vorwürfen gegen diesen Priester vorlag. Ich habe es jetzt schon sehr umständlich ausdrücken müssen, aber es geht letztlich halt immer um die Frage, hat Wölki in Kenntnis der Vorwürfe, und da waren einige massive dabei, diesen Priester befördert, oder hat er diese Kenntnis eben nicht gehabt? Hat man ihn nicht darüber informiert, was gegen diesen Priester vorlag? Und das war ein presserechtliches Verfahren, in dem Wölki der Kläger war. Also hätte er nicht geklagt gegen die Bild-Zeitung, hätte er ja auch nicht die eidesstattlichen Erklärungen abgegeben und wäre eben auch nicht vor Gericht zitiert worden. Also das ging auf seine, das war seine Initiative. Aber das war eben ein presserechtlicher Prozess für ihn eben jetzt mit diesen Folgen, dass es da staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gibt. Einmal oder also verschiedene, ne? Man muss es unterscheiden, aber jetzt wird es in zwei Verfahren zusammengeführt. Es gibt gegen ihn staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen des Verdachts auf eidesstattlicher Falschaussage und wegen des Verdachts des Meineids.
Und Meineids, das ist jetzt das, worüber wir hier gerade reden. Diese Aussage unter Eid war ja dementsprechend so, dass er freiwillig vor Gericht erschien. Er hat ja geklagt, hast du ja gerade ausgeführt. Aber was ist dann passiert, dass es zu den Ermittlungen gegen Wölki kam? Er hat ja damals Recht gekriegt.
Ja, natürlich. Er hat Recht bekommen auf der Basis, dass man seinen eidesstattlichen Erklärungen und seinem Eid dann auch geglaubt hat. Das war die Grundlage für das presserechtliche Verfahren. Aber es ist dann ein Schriftstück, es geht vor allem, glaube ich, um ein Schriftstück, aufgetaucht, aus dem sich zumindest ein Widerspruch zu der beeideten Aussage ergibt, dass er von den Vorwürfen gegen diesen Priester nichts gewusst hat. Das ist nämlich ein Schriftstück aus dem Jahre 2018, in dem detailliert alles Mögliche aufgeführt ist, was diesem Priester vorgeworfen wird. Zum Beispiel, dass er mit minderjährigen Jungs aus der Gemeinde Pornos geguckt hat, dass es immer wieder Vorwürfe dieser Art gegen ihn gab und dass er 2001, dass es da sogar einen Polizeibericht über diesen Priester gab, weil er sich Sex am Kölner Hauptbahnhof offenbar gekauft hatte. So, das jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Jetzt kann man sagen, ja, die Beförderung war doch 2017, dieses Schriftstück ist aber doch von 2018. Ja. Aber Wölki hat ja im Gerichtssaal unter Eid versichert, dass er bis heute, also bis zum Tag dieses presserechtlichen Verfahrens im März 2023 nicht in Kenntnis gesetzt wurde, dass er den Inhalt der Personalakte nicht persönlich kenne und auch die Personalakte nicht in der Hand gehalten hat. Und dieser Brief, den Wölki 2018 geschrieben hat, und zwar, muss man ja auch noch dazu sagen, an den Chef der Glaubenskongregation in Rom, also an einen anderen Kardinal, an einen der ranghöchsten Mitarbeiter der katholischen Kirche, der basiert auf der Personalakte.
Ja.
So, also da, ich sag's mal vorsichtig, da ergeben sich Widersprüche, die eigentlich meiner Ansicht nach nicht zu lösen sind. Aber die Verteidigungslinie lautete ja, die Verteidigungslinie dann des Erzbistums. Wölki habe diesen Brief unterschrieben, aber er habe ihn gar nicht gelesen. Insofern eben keine Kenntnisse der Vorwürfe gehabt und damit also keinen Meineid abgelegt.
Und dieses Schriftstück ist bekannt oder ist das jetzt das Schriftstück, wonach die Ermittler gesucht haben oder haben die jetzt nach weiteren Beweisen gesucht?
Also ich vermute mal, dass die nach dem Original dieses Schriftstücks gesucht haben, aber dass die auch noch, wie die Staatsanwaltschaft hat ja eine Erklärung abgegeben, wie sie selber schreibt, nach belastendem und entlastendem gesucht haben. Was noch wichtig ist zu wissen, es geht ja nicht alleine um diesen einen Priester, den Wölki befördert hat, sondern unter Verdacht der eidesstattlichen Falschaussage steht er ja auch noch wegen des Falles eines anderen Priesters, der sehr prominent war zu seinen Lebzeiten, nämlich Winfried Pilz, Schöpfer des Liedes Laudato Si, unter anderem war Chef einer großen Jugendeinrichtung im Erzbistum Köln. Und da hatte Wölki an Eidesstatt behauptet, nicht mit diesem Fall befasst worden zu sein und sich nicht damit befasst zu haben vor der 4. Juniwoche 2022. Also es ist alles sehr kompliziert, aber im Kern geht es eben immer um dieselbe Frage, was hat der Erzbischof wann und aus welchen Quellen gewusst und was hat er gegenüber der staatlichen Justiz behauptet, gewusst bzw. nicht gewusst zu haben. Denn eine Lüge ist ja eine bewusste Falschaussage und das Gericht oder jetzt die Staatsanwaltschaft, zu einem Gerichtsverfahren in dem Punkt ist es ja bisher noch nicht gekommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt ja nur. Aber der Punkt für die Staatsanwaltschaft ist eben, hat er bewusst wieder besseres Wissen die Unwahrheit gesagt.
Tja, er sagt halt immer, ich kann mich nicht erinnern, ich habe es nicht gewusst. Ist das möglicherweise eine Taktik, die, wenn es soweit kommt, ihn vor Gericht dann doch retten kann?
Das wissen wir ja aus anderen Verfahren, keine schlechte Taktik.
Ja.
Es ist keine schlechte Taktik. Auf der anderen Seite fragen wir uns ja, sagen wir mal, von Seiten derer, die investigativ recherchieren, was hat denn Beweiskraft, wenn nicht zum Beispiel etwas mit einer Unterschrift?
Ja.
Also wir hatten ja in unseren Recherchen zum Fall Pilz eine Reihe von Indizien, die für uns große Zweifel an der Richtigkeit der eidesstattlichen Erklärung des Kardinals geweckt haben, so dass wir eigentlich gesagt haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit hat er in dieser eidesstattlichen Erklärung nicht die Wahrheit gesagt, aber es waren eben Indizien und kein schlagkräftiger Beweis. Hier haben wir jetzt ein Schreiben, das ist von ihm unterschrieben. Ich weiß nicht, ob man bei Gericht damit durchkommt, dass man sagt, ich habe da einem ranghohen Kardinal einen Brief geschickt und habe den einfach unterschrieben. Das hatte man mir so zusammengestellt, ja, und ich habe das einfach unterschrieben, ohne das gelesen zu haben. Man kann es sich ja eigentlich nicht vorstellen, weil im normalen Leben ja eine Unterschrift eine gewisse Rechtskraft auch entfaltet.
Das habe ich auch gerade gedacht. Also wenn man jetzt mal Wölki nur Gutes will und sagt, ja, der war im Stress und hat viel unterschreiben müssen und das ist ihm irgendwie durchgerutscht und man sagt einfach, man ist total rezeptiv für die Argumentationslinie von Wölki, dass das ihm irgendwie durchgegangen ist, dann bleibt ja trotzdem die Verantwortung bei ihm durch seine Unterschrift.
Ja, sicher.
Ja.
Aber es bleibt eben die Frage, hat er wissentlich die Unwahrheit gesagt?
Okay.
Ich meine, wenn wir das so hören, dann klingt das ja absurd. Ja, in unserem beruflichen Alltag, was wir unterschreiben, unterschreiben wir und dafür tragen wir auch Verantwortung.
So. Aber hier geht es noch eine Dimension weiter.
Ja, hier geht es ja eine Dimension weiter, nämlich zu der Frage, was er was er gewusst hat. Also wenn ich mir jetzt die Arbeitsabläufe dort vorstelle, ich glaube ja nicht, dass es alltäglich ist, einen Brief dem Präfekten der Glaubenskongregation zu schreiben und dann noch mit so einer Liste von Vorwürfen. Und außerdem muss man ja noch sehen, Wölki hat sich gegenüber der Öffentlichkeit als Aufklärer verkauft. Ja, in dem ganzen Streit um die Gutachten, darf man ja auch nicht vergessen, dass es diese Sache ja noch im ersten
Köln gab. Wollte er reinen Tisch
machen. Hat er ja behauptet, er wollte reinen Tisch machen. Er sei der Aufklärer. Wenn man ihm aber jetzt glaubt, seinen eidesstattlichen Erklärungen und der Aussage unter Eid, hat er sich ja überhaupt nicht wirklich informiert. Das ist ja genau der Kern seiner Aussage. Er sagt ja immer, ich habe es nicht gewusst, ich habe mich nicht befasst, ich bin nicht befasst worden und so weiter. Also, dass da eine Kluft besteht zwischen dem, was er der Öffentlichkeit erzählt hat und dem, was er dann laut
einem Stand... Ich mache das jetzt zur Chefsache, ne? So. Und dann darf eigentlich also nichts mehr durchgehen.
Ja, es genau. Gibt sozusagen die moralische Dimension der Lüge. Ja, ich würde sagen, die Öffentlichkeit, die hat er angelogen. Er ist nicht der Aufklärer, als der er sich inszeniert hat. Und jetzt geht es eben um die Frage, hat er auch strafbewehrt gelogen?
Okay. Dann gucken wir nochmal auf die strafbewehrte Sache. Ist ein Seitenaspekt, fanden wir aber ganz interessant. Wir haben nämlich nochmal nachgeschaut, wie der Eid mit religiöser Beteuerung vor Gericht geleistet wird. Wir haben es sogar einfach mal einsprechen lassen.
Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben.
Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Also so wird es mehr oder weniger vor Gericht gewesen sein. Wölki hat sich auf Gott bezogen, das ist bezeugt. Hat das damit eigentlich neben der weltlich-juristischen auch noch eine kirchenrechtliche Dimension?
Nein, die Eidesformel ist vor einem weltlichen Gericht. Selbst wenn Wölki jetzt angeklagt würde wegen Meineids oder wegen falscher eidesstattlicher Aussage, dann hätte das kirchenrechtlich keine zwingenden Konsequenzen. Weltliches Recht und Kirchenrecht sind da voneinander getrennt. Okay. Er hat ja eine weltliche Instanz. Wenn er denn gelogen hat, hat er ja eine weltliche Instanz angelogen. Das ist allenfalls eine Sünde aus kirchenrechtlicher Sicht. Ich habe mich da nämlich gerade noch mal bei einem Kirchenrechtler erkundigt, ob vielleicht auch mein Eid noch mal kirchenrechtlich anders gesehen wird als eidesstattliche Falschaussage. Ist aber nicht so. Das heißt ja, es liegt ein Rücktrittsgesuch des Erzbischofs von Köln schon länger vor, über das der Papst noch immer nicht entschieden hat. Es gibt aber auch für den Papst keinen zwingenden Grund zu entscheiden. Man kann nicht sagen, wenn jetzt der Erzbischof von Köln angeklagt oder sogar verurteilt wird, dann muss der Papst. Das ist nicht so.
Aber gibt es möglicherweise einen moralischen Grund, jetzt noch einen mehr für den Papst zu entscheiden?
Ich muss echt sagen, ich habe mir abgewöhnt, da überhaupt noch mit moralischen Maßstäben zu messen. Wenn Moral der Maßstab wäre, dann sähe das ja sowieso ganz anders aus. Was da moralisch gelaufen ist und immer noch läuft, das ist ja so abgründig, so verwerflich, so amoralisch, dann hätte es ja längst andere Konsequenzen geben müssen. Aber da es natürlich nicht allein den Erzbischof von Köln betrifft, jetzt mal aus der Papstperspektive betrachtet, tut er sich wahrscheinlich schwer, da diese Konsequenz zu ziehen und das Rücktrittsgesuch anzunehmen. Er hat ja selber gesagt, er wolle nicht unter Druck entscheiden und mutmaßlich empfindet der Papst ja eine solche Situation wie jetzt als Druck. Aber Moral spielt da schon längst keine Rolle mehr.
Okay, dann kommen wir noch mal einmal ganz zum Schluss zurück auf die weltliche Ebene. Was würde Wölki denn drohen, wenn er tatsächlich verurteilt, belangt werden würde?
Ja, zunächst mal, ja, das kommt jetzt drauf an, wegen was. Also zunächst mal müsste er ja angeklagt werden und dann müsste er verurteilt werden. Dann müsste man gucken, weswegen. Wegen Meineids, das ist ja sogar ein Verbrechen. Oder wegen eidesstattlicher Falschaussage, das ist ja, wird ja nicht so hoch gewichtet. Da gibt's auch manchmal ja kein Verfahren, sondern nur einen Strafbefehl. Das ist jetzt schwer zu sagen. Aber Meineid kann ja mit Haft bestraft werden, soweit ich weiß. Das ist aus weltlicher Perspektive keine Kleinigkeit.
Und ein Kardinal im Gefängnis, das wäre vorstellbar?
Ach, ich glaube, der hat noch genug Fans, die ihm dann auch noch die Butterbrotdose durch die Gitterstäbe reichen. Denn man muss ja auch sehen, seitens des Erzbischofs selbst wird ja diese ganze Entwicklung jetzt seit der Gutachtengeschichte, die ja nun schon fast 3 Jahre zurückliegt, also diese ganze inzwischen ja schon langjährige Entwicklung, wie ein Kreuz- und Leidensweg gesehen, ja, als sei er ein Märtyrer, der einfach dieses Unrecht erdulden müsse. Unrecht, damit meint er, dass er zu Unrecht von uns Medien kritisiert, er sieht das als Verfolgung, dass er zu Unrecht kritisiert, verfolgt wird und jetzt eben auch noch die weltliche Justiz gegen ihn vorgeht.
Christiane, wie immer hochspannend. Danke dir.
Gern.
Es gibt ja das Sprichwort, die Kleinen fängt man und die Großen lässt man laufen. Tja, und in welche Kategorie dieses Urteil hier im Dieselskandal gilt, das wird noch zu diskutieren sein. Denn heute ist der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler zusammen mit weiteren Top-Managern und Ingenieuren verurteilt worden. Allerdings zu einer Bewährungsstrafe, nachdem sie zuvor ein Geständnis abgelegt haben. Ein Deal mit der Staatsanwaltschaft war dem vorausgegangen. Michael Watzke, du verfolgst von Beginn an den Prozess in München. Jetzt bist du mal kurz rausgegangen. Mittagspause ist schon wieder vorbei. Die Urteilsbegründung läuft wieder. Dieselskandal. Also der VW-Konzern, der seine Motoren mit einer Abschaltvorrichtung so manipuliert hat, dass sie nur auf dem Prüfstand die Abgasnorm erfüllen, aber eben nicht in freier Wildbahn. Das weiß ich noch. Aber was, wie genau? Das ist über die Jahre bei mir schon etwas im Benzinnebel verdunstet. Also, welche Rolle soll Stadler, der Audi-Chef, laut Gericht gespielt haben?
Er soll von der illegalen Abschalteinrichtung gewusst haben. Er soll sie, jedenfalls laut Gericht, nicht erfunden haben oder ihren Einbau befohlen haben, aber er soll spätestens im Jahr 2016 davon gewusst haben. Und als er davon erfahren hat, habe er nicht die entscheidenden Schritte dagegen unternommen. Er habe zum Beispiel nicht einen Sales-Stopp verhängt, also die Autos, die illegal waren, also die keine Betriebsgenehmigung hätten bekommen können wegen dieser illegalen Abschalteinrichtung, die hätte er nicht verkaufen dürfen, die hätte er nicht an deutsche Händler weitergeben dürfen, hat er aber doch gemacht. Obwohl er es, wie gesagt, wusste, das ist ihm am Ende vorgeworfen worden und zum Verhängnis geworden. Aber das Urteil mit 1 Jahr und 9 Monaten auf Bewährung und einer Geldauflage von 1,1 Millionen Euro ist natürlich billig. Sowohl was die Geldsumme angeht, das sind wahrscheinlich 30 Tagessätze zu der Zeit, zu der Rupert Stadler sein höchstes Gehalt bei Audi erzielte. Und eine Bewährungsstrafe, die bedeutet für Stadler, er muss nicht in Haft. Er gilt zwar als vorbestraft, aber damit wird er leben können. Und deshalb hat er diesen Deal ja mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht auch so ausgehandelt.
Er hat ja lange alles abgestritten, war in Untersuchungshaft. Der Prozess läuft über 2 Jahre schon und jetzt erst ganz am Ende hat er ein Geständnis abgelegt. Warum?
Ich glaube, das hat viel damit zu tun gehabt mit, ich sag mal, mit Abnutzung. Das war eine Abnutzungsschlacht, dieser Prozess, der ja fast 3 Jahre gedauert hat, mit 190 Zeugen, mit Aktenkilometern, mit 4 Sachverständigen, darunter psychologischen Gutachtern. Also, und jeden Prozesstag musste Stadler in aller Frühe, und meistens war er auch als erster da, in diesen Keller in Stadelheim unter der Justizvollzugsanstalt gehen. Ich glaube, das hat eine Rolle gespielt, dass man das zu Ende bringen wollte. Und dann natürlich auch die Frage, was kann das Gericht am Ende nachweisen und was kann es nicht nachweisen? Und ich glaube, Stadler und sein Verteidigungsteam hatten dann irgendwann den Eindruck, das Gericht wird uns oder den ehemaligen Audi-Chef verurteilen und wir können noch gute Bedingungen heraushandeln, wenn wir uns auf einen Deal einlassen. Das hat man so gemacht. Und nochmal, ich glaube, mit einer Bewährungsstrafe und 1,1 Millionen Euro Strafe, so würde man jetzt sagen, aber laut Gericht ist es nicht mal eine Strafe, sondern eine Geldauflage, die unter anderem der Landesjustizkasse Bamberg und so interessanten Organisationen wie der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger oder anderen Umwelteinrichtungen teilweise auch zugutekommt. Also ich glaube, Stadler hatte den Eindruck, damit komme ich ganz gut aus der Geschichte raus.
Mhm. Stadler war ja der Chef der VW-Marke, die Motoren entwickelt hat, Audi. Ist er damit sozusagen auch der dickste Fisch
Nein, sagt zumindest die Staatsanwaltschaft. Vielleicht sagt das Gericht jetzt im Urteil im Laufe des Nachmittags noch was anderes. Aber die Staatsanwaltschaft hat gesagt, man kann da nicht von Hauptverantwortlichen sprechen. Im Volkswagen-Konzern gab es viele Verantwortliche. Und es sei der Hauptverantwortliche, wenn, sei dann vielleicht die Unternehmenskultur. Da kommt man natürlich dann zum Beispiel auch zu jemandem wie Martin Winterkorn, dem früheren Volkswagen-Vorstandsvorsitzenden, der ja möglicherweise auch noch vor Gericht gestellt wird, wenn er sich nicht aus gesundheitlichen Gründen darum herumwinden kann. Also, es war eine Kulturfrage im Volkswagen-Konzern. Es wurden Ziele gesetzt. Man wusste, diese Ziele sind auf dem normalen Weg nicht erreichbar. Im Fall der Dieselproblematik, wie man das ja bei Audi oder bei Volkswagen nennt, war es einfach so, die Grenzwerte konnten nicht eingehalten werden, wenn man nicht noch mehr AdBlue, also Harnstoff, den Motoren zugab, um den Stickoxidausstoß zu verringern und da die Abgase zu reinigen. Aber noch mehr AdBlue, also Harnstoff, wollte man nicht einbauen. Da wären die Tanks zu groß geworden und vor allem wäre dann der Serviceaufwand zu groß geworden, also für die Kunden unbequem. Das wollte man auf keinen Fall. Und dann hat der Prozess ergeben, dann hat die Chefetage, dann hat Stadler eben gesagt, nein, auf diesem Wege nicht. Ihr müsst einen anderen Weg finden. Und es ist dann ein bisschen so gewesen, dass die Mitarbeiter das Gefühl hatten, wir müssen es ja irgendwie schaffen. Wir müssen irgendwie aus dieser Grenzwertdiskussion oder dieser Problematik raus. Dann hat man eben eine illegale Abschalteinrichtung erfunden und eingebaut. Stadler hat das möglicherweise erst 2016 gewusst und erfahren. Aber mein Eindruck aus dem Prozess ist, er hätte es viel früher erfahren können. Denn er hätte sich als guter Vorstandsvorsitzender fragen müssen, wie lösen denn die Ingenieure dieses Problem? Denn das Problem war da, das wusste auch Stadler, das hat er nicht gemacht. Und deshalb ist er jetzt zumindest für diese Zeit ab 2016, als endgültig klar war, er weiß es und er tut nichts dagegen, dafür ist er jetzt verurteilt worden.
So, und jetzt hast du schon den Namen Martin Winterkorn ins Spiel gebracht. Du hast nochmal gesagt, als guter Vorstandsvorsitzender hätte man das wissen müssen. Und Martin Winterkorn war ja zuerst auch Audi-Chef und dann VW-Chef. Und vor allem, das wurde ihm ja lange zugute gehalten, vor dem Dieselskandal war er selber Ingenieur. Das heißt, spielt jetzt dieses Verfahren irgendeine Rolle auch für das Verfahren gegen Winterkorn in Braunschweig, das ja momentan pausiert wegen gesundheitlicher Gründe?
Ja, und hoffentlich wird es auch wieder aufgenommen. Aber ja, auf jeden Fall spielt dieses Verfahren eine Rolle. Einmal in Bezug auf viele Erkenntnisse, die man jetzt schon gewonnen hat und die natürlich dann auch in ein neues Verfahren in Braunschweig beispielsweise übernommen werden. Zum Zweiten ist es so, dass wenn dieses heutige Urteil rechtskräftig wird, wenn es also keine Revision geben sollte, dann endet auch das Aussageverweigerungsrecht der Angeklagten. Das heißt, ein Rupert Stadler darf und muss dann in einem Prozess etwa gegen Martin Winterkorn aussagen. Und da bin ich gespannt, was dann noch herauskommt, ob Rupert Stadler dort sagt, nein, Winterkorn hatte damit gar nichts zu tun, das war nur Audi, das war nur ich oder das waren meine Untergebenen. Oder ob er sagt, ja, da gab es eine Kultur bei Volkswagen, da war es klar, dass solche illegalen Abschalteinrichtungen dann auch sozusagen eingebaut werden könnten. Das wird spannend und da spielt dieses heutige Urteil eine Rolle. Also der Volkswagen-Diesel-Skandal ist noch nicht abgeschlossen. Das ist eine Etappe, eine lange Etappe, die jetzt zu Ende geht möglicherweise, aber es werden neue Folgen.
Mhm. Wer hat denn Interesse, jetzt eventuell noch Revision einzulegen? Also ich kann mir ja kaum vorstellen, dass jetzt beispielsweise ein Rupert Stadler, nachdem er einen Deal gemacht hat und mit einer Bewährungsstrafe davongekommen ist, jetzt auf einmal sagt, oh, ich will doch lieber nochmal das Ganze überprüfen lassen. Könnte dann ja auch passieren, dass er dann am Ende doch im Gefängnis landet.
Ja, absolut. Hätte ich auch so gesagt. Interessanterweise hat mir der Gerichtssprecher gesagt, naja, so sicher ist das noch nicht. Also, wer hat Interesse? Zum einen mal die Staatsanwaltschaft. Die wird möglicherweise Revision beantragen oder in Revision gehen, weil sie mit dem Urteil gegen Wolfram Hatz nicht zufrieden ist. Der nämlich hätte eigentlich eine Haftstrafe bekommen sollen, der ehemalige Audi-Motorenchef. Aber er kommt mit einer Bewährungsstrafe vorbei nach dem heutigen Urteil. Möglicherweise sagt die Staatsanwaltschaft, damit sind wir nicht einverstanden. Mhm. Dann der dritte Angeklagte, der Ingenieur Pamio. Der wird möglicherweise in Revision gehen, weil er Angst hat, dass, wenn das Urteil hier oder der Prozess zu Ende ist, dann ein internationaler Haftbefehl gilt und vollstreckt wird, der in den USA auf ihn wartet. Vielleicht will er das Verfahren noch verzögern und hoffen, dass sich da noch was tut. Das wäre also ein Grund für Pamio möglicherweise in Revision zu gehen. Naja, und was Stadler angeht, Wie gesagt, wenn das Verfahren jetzt vorbei ist und alles spricht dafür, dass er auch jetzt einverstanden ist, denn der Deal ist ja so gekommen, wie er ihn wollte. Aber nochmal, dann endet sein Aussageverweigerungsrecht. Er muss dann als Zeuge aussagen. Wer weiß, ob er das will. Also, da sind noch viele Fragezeichen. Erst in einer Woche, wenn die Frist der Revisionseinlegung abläuft, werden wir wissen, ob das Urteil so rechtskräftig wird.
8 Jahre ist es jetzt her, dass der Dieselskandal ans Licht gekommen ist. Und es scheint eine Never-Ending-Story zu bleiben. Gut für dich als Reporter, Michael. Danke dir.
Ja, ich habe was zu berichten, das stimmt. Aber ich wohne auch am Mittleren Ring in München mit einer Wahnsinns-Stickoxid-Belastung. Also ich leide auch darunter. Das darf man auch nicht vergessen. Mal sehen, wie lange das noch weitergeht.
Aha, du bist also gar nicht neutral.
Also wenn man es streng nimmt, ja, dann habe ich natürlich auch ein Eigeninteresse. Meine 3 Kinder, die atmen diese Stickoxide ein, die da zu viel ausgestoßen wurden. Also ich finde, das ist im Prozess tatsächlich auch lange vergessen worden. Da wird immer von Schäden im Sinne von nicht zugelassenen Autos gesprochen und Milliarden. Aber die Gesundheitsschäden, die spielen da wenig Rolle. Und das, finde ich, muss sich ändern.
Gut, dass du daran nochmal erinnerst. Danke dir, Michael.
Gern.
Und wie gestern hat auch heute Jonas Panning in dieser Folge als Redakteur die Fäden gezogen. Außerdem war ich dabei, Philipp May heiße ich. Wir freuen uns über Feedback jeder Art, am besten an dertag@deutschlandfunk.de per Mail. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.